Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust, auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen bei der 7. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten aus Häfen, Buchten und den entlegensten und schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin eigentlich Journalist. Und ihr müsst jetzt überhaupt keine Sorge haben, denn ihr müsst jetzt nicht mir die ganze Zeit zuhören, denn vom Segeln verstehe ich gar nichts. Aber zum Glück ist eine echte Steuerfrau, eine echte Fachfrau hier bei uns. Hier ist sie, die Realfilmvorlage für Ariel, die Meerjungfrau. Hier ist sie, die Uli. Hallo Uli.
Hallo Peter. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt meine Kurven so richtig vorstellen, weil Ariel, die Meerjungfrau, wunderschön. Genau so sehe ich aus, nur vielleicht 30 Jahre älter.
So, Moment, jetzt habe ich einen Scheißbart. Ah, passt. Ja, vor allem deinen Fischunterkörper nicht zu vergessen.
Genau, den habe ich mir mittlerweile wachsen lassen.
Okay, ist ja sehr praktisch, wenn ihr wieder mal kurz davor seid, unfreiwillig von Bord zu gehen.
Stimmt, also brauche ich in Zukunft keine lebensbedrohlichen Situationen mehr irgendwie in Angst zu überstehen, sondern denkt man, ha, rein ins Wasser, das ist mein Element.
Ja, ich habe gesehen, es gibt sogar diese Dinge schon zum Anziehen, so als Art Schwimmanzug, das so ein Flossenanzug. Ich stelle mir ein bisschen unpraktisch vor, muss ich sagen.
Ja, das würde ich mir jetzt eigentlich im Sturm auch nicht vorher anziehen, so nach dem Motto, ach, der Sturm, wenn mein Boot kentert, ziehe ich schnell meine Flosse an und dann wandle ich mich zu Ariel und alles ist gut.
Ja, aber die Bilder wird man sicher gerne alle sehen.
Ja, vielleicht kann das die KI produzieren.
Lieber nicht. Lieber keine KI-Experimente mit deinem Körper und Fischwesen. Also ich weiß nicht, ich will das jetzt eigentlich nicht so herausfinden. Du, Uli, was anderes. Wusstest du, dass wir erstaunlich viele Zuhörer aus Alicante in Spanien haben?
Aha, das ist ja interessant. Das müssen ja aber irgendwie deutsch sprechende Spanier sein, oder? Oder ist es auch sowas, was die KI kann? Kann man das schon umstellen, im Podcast dann auf Spanisch hören?
Das geht sicher.
Weil das wäre ja eigentlich der Wahnsinn, oder? Dann wären wir irgendwann weltweit berühmt mit unserem Podcast.
Ja, irgendwie geht es schon, dass man sich irgendwie Transkripte anfertigen lassen kann von diesem Ding, habe ich gesehen. Wenn das jemand also nachlesen möchte, geht das irgendwie. Okay. Warum auch immer man das tun sollte.
Na, was heißt, warum man das tun sollte? Weil man eben weltweit über unsere Abenteuer hören möchte.
Das ist zweifellos so, vor allem in Alicante. Also schöne Grüße nach Alicante aus dem Weinviertel, jetzt aktuell gerade noch. Ja, schreibt uns doch mal, was ihr da so treibt.
Genau, wir sind neugierig. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, Peter, was wir in der letzten Episode besprochen haben?
Ja, natürlich. Also, dass es erstens mal grob unhöflich ist, loszusegeln, ohne dass man den Skipper dann noch an Bord lässt und den am Hafen stehen lässt. Und dass Bootshaken vor allem nicht in die Hände wütender Ehefrauen gehören. Das kann nämlich blöd ausgehen. Und was ich jetzt allerdings noch nicht weiß, ist, welche kreativen Schimpfwörter dieser Segelschullehrer da gebraucht hat, von dem du letztens erzählt hast. Denn trotz intensivem Googlen habe ich das besagte Wörterbuch noch nicht gefunden. Also ich will jetzt schon ein neues Wort lernen, bitte. Für meinen Vokabelwortschatz wäre es.
Also ich habe dann meinen Captain noch eingehend interviewt, weil ich war ja selbst nicht dabei bei diesem Schimpfwörter-Abenteuer. Aber er hat gesagt, ein wunderbares neues Schimpfwort, das er bis dato nicht gekannt hat, war du fetzendepperter Quallenschwarmfischer.
Du Quallenschwarmfischer. Mhm. Fetzendepperter.
Genau.
Ja, okay. Finde ich schön. Kreativ. Muss man ein bisschen mal üben, bis er so richtig vor der Zunge geht, ne?
Ja. Also ich glaube, der hat das sehr, sehr oft geübt.
Ah, okay, gut.
Ja. Der konnte diesen Zungenbrecher wie aus dem FF rausschleudern.
gut. Ja, aber genug von Schimpfwörtern. Starten wir in die Episode, würde ich sagen, oder? Wo verschlägt es uns denn heute hin?
Diesmal verschlägt es uns nach Nordspanien, genauer gesagt nach Asturien. Da sind wir nämlich gelandet, nachdem wir die Biskaya überquert haben. Das war im Sommer, im August. Und wir hatten genug von der Kälte und von dem rauen Klima am Ärmelkanal und in der Bretagne und sind Richtung Süden aufgebrochen, wollten ursprünglich nach A Coruña und sind dann nicht ganz hingetroffen, sondern sind nach Gijón gesegelt. Das ist ein bisschen weiter östlich. Warum wir dorthin gekommen sind, das ist dann eine andere Geschichte. Das will ich jetzt gar nicht so weit ausbreiten. Aber jedenfalls war das eigentlich nicht geplant, aber dann trotzdem sehr nett.
Lass mich raten, irgendwas an Bord ist ausgefallen.
Lass dich überraschen.
Okay, wir sprechen da noch drüber.
Genau, die Biscaya-Überquerung kommt noch.
Also Gijón, das sagt mir irgendwas.
Ja, bist du Fußballer?
Meine glorreiche Karriere hat, glaube ich, in der U12 geendet. Und sonst...
Okay, dann sagt er das vielleicht nichts. Aber ich glaube jeder begeisterte Fußballer verbindet mit Gijón die Schande von Gijón.
Na, oh ja, das kenne ich schon. Das war diese Fußballpartie gegen Deutschland, die irgendwie so da geendet hat, dass sie nochmal den Ball hin und her geschoben haben, weil sie sich gegenseitig nicht aus dem Turnier schießen wollten oder so irgendwie.
Ja, genau, das war die WM 1982, habe ich allerdings auch von meinem Mann erfahren, weil selbst bin ich jetzt auch nicht so fußballbegeistert. Und da hat eben Deutschland gegen Österreich gespielt und die haben sich das mehr oder weniger vorher schon ausgemacht, wenn sie 1-0 spielen für Deutschland, dann können sie beide in die nächste Runde aufsteigen und deswegen war das dann ein ziemlich fades Spiel und die Algerier, die dann damit ausgeschieden sind, die haben dann die Mannschaften ausgebuht und beschimpft. Und ja, es hat auch Konsequenzen gehabt, weil ab diesem Zeitpunkt dann diese Vorrundenspiele einer Gruppe zur selben Zeit ausgetragen worden sind, um eben solche Absprachen zu vermeiden.
Ah, das ist jetzt der Grund, warum man sich immer nur ein Spiel anschauen kann und das andere wird dann immer nur so kurz eingeblendet, wenn gerade Unterbrechung ist.
Ja, die Österreicher sind schuld.
Ah, das sind die Österreicher. Toll, wir haben doch nichts als Gutes über diese Welt gebracht.
So ist es. Also irgendwie hat man als Österreicher eigentlich, wenn man nach Gijón kommt, dann eher so ein schlechtes Image. Ne? Also,
ist es wirklich so? Also, nehmen die uns das noch übel?
Ich glaube eher nimmer. Also wir haben jetzt niemanden getroffen, der uns dezidiert darauf angesprochen hätte, aber so ein bisschen verschämt waren wir dann doch gelegentlich, wenn wir zugegeben haben, wir sind Österreicher.
Ja gut, das kenne ich aus anderen Weltgegenden auch, wo man eher so, ich erinnere mich dann an diverse politische Vorfälle. Naja.
Ja stimmt, das war nämlich damals auch gerade der Fall, dass jetzt da gerade unsere Politiker so richtig gegeben haben. Das war diese Strache-Geschichte, das war gerade in dem Sommer. Also wir haben uns so oder so geniert für unser Land.
Ihr müsst ja die Flagge, also ihr könnt jetzt nicht einfach die Flagge vom Boot runternehmen und sagen, ich bin jetzt aus Tuvalu.
Genau, ich bin's nicht. Und blöderweise haben wir ja hinten noch ganz groß Vienna stehen, also... Ich glaube, es gibt sogar Vienne in Frankreich. Also wir hätten hier vielleicht immer nur die französische Flagge draufgeben können und sagen, Vienne.
In den USA gibt es auch diverse Viennas. Also das wird schon, da könnte man sich schon irgendwie draus reden, glaube ich.
Oh, okay. Also wenn es dann ganz schlimm hergeht, sollte man vielleicht nur die Ersatzflaggen an Bord haben.
Ja, genau, so ein Paket. Also, ja, wobei, man weiß ja dann auch nicht, wenn da wirklich die Flagge von Tuvalu hieß, vielleicht bist du gerade in einem Gewässer, die da gerade in einem riesen Fischereistreit mit den Einwohnern von Tuvalu sind und dann geht das wieder los. Also das stelle ich mir politisch sehr schwierig vor.
Stimmt, und vielleicht gibt es ja die Schande von Tuvalu und wir wissen es nicht.
Eben, weil wir halt leider auch geografisch da jetzt ungebildet sind. Weil wir wissen viel zu wenig über Tuvalu. Also, falls uns jemand aus Tuvalu zuhört, erzählt uns mal ein paar Geschichten. Aber ihr wart jetzt nicht wegen einer historischen Fußballpartie in Gijón.
Nein, wir sind dort, wie gesagt, mehr oder weniger unfreiwillig gelandet. Und es hat uns aber extrem gut gefallen, weil... wir, wie gesagt, aus der Kälte gekommen sind, weil der Sommer war, wie meistens eben in der Bretagne, eher ungemütlich und wir haben uns schon gefreut, Jetzt beginnt der Sommer, weil bei unserer Ankunft war es wirklich, also es war ein perfekter Sommertag, so glaube ich der erste auf unserer Reise nach 4 Monaten. Und wir haben aber dann sehr schnell festgestellt, dass in Nordspanien andere klimatische Verhältnisse herrschen wie im Süden, wo halt die Badeurlauber unterwegs sind. Ich meine, wir wussten es ja eigentlich eh, also wir waren ja eh vorbereitet. Aber dass das Wetter dann doch so ruppig sein kann und eigentlich jeden Tag anderes Wetter herrscht, das hat uns dann doch etwas überrascht. Also wir haben einen Tag Sommer gehabt, am nächsten Tag hat es geschüttet wie aus Schaffeln, dann haben wir extrem viel Wind gehabt und dann wieder Flaute und ja, also es war kein Badesegeln. Also Badesegeln, das ist ja das, was die Österreicher gerne in Kroatien machen, sprich rein in den Bikini und die Badehose oder vielleicht gar nichts anhaben und zwischendurch mal dann ins Meer hüpfen und das kannst halt vergessen am Nordatlantik.
Ja, aber das, wieso fast nicht einfach Badesegeln? Das klingt doch so viel gemütlicher.
Ja, weißt
du. Aber mit der Panier rein ins Wasser.
Ja, weil es halt spannend ist und wir haben einfach so viele Küsten kennengelernt, so viele Buchten, so viele Menschen und das macht die Reise eben so spannend und das war eigentlich auch der Grund unserer Reise. Wir wollten neue Küsten entdecken. Wir haben uns manchmal gefühlt wie Kolumbus. Wir sind eben gerade, wie wir über die Biskaya gefahren sind und dann taucht diese Küstenlinie auf, die du nicht kennst und da hast du das Gefühl, du bist jetzt Entdecker.
Achso, dann kannst du dich an Bord stellen und schreien, ich habe Indien gefunden.
Ja, genau. Was sicher blöd kommt, wenn man gerade vor Nordspanien ist.
Ja, könnte für die eine oder andere hochgezogene Augenbraue sorgen, auf jeden Fall, ja.
Stimmt. Aber wenn man dann eben die österreichische Flagge sieht, dann denkt man sich wahrscheinlich als Nordspanier, naja, kann man nichts anderes erwarten von so einem Volk.
Ja, das Barbarenvolk aus den Bergen ist wieder mal über uns herabgekommen.
Ja, so ist es. Wobei ja die nordspanische Küste sehr gebirgig ist. Wir haben wirklich ja schon jahrelang keine Berge mehr gesehen. Wir sind ja Niederösterreicher, da gibt es nicht so viele Berge. Und dann waren wir einige Jahre nicht mehr Skifahren und eben auch nicht mehr im Westen unterwegs. Und wir haben dann so nachgerechnet und das Kalabrische Gebirge ist so circa 2000 Meter hoch und es war das erste Mal nach 4 Jahren, dass wir wieder Berge gesehen haben. Es hat eigentlich ganz gut getan.
Da muss man als Österreicher auch mal zusammenbringen, dass man nach Spanien mit dem Boot fährt, um Berge zu sehen.
Ja, also du siehst, Segeln ist immer wieder für Überraschungen gut.
Aber mich lässt dieses Baden nicht los. Also ich bin ja einer, der auch ganz gerne mal ins warme Wasser hüpft. Also im Nordatlantik schwimmen gehen ist so gar nicht. Oder geht das schon? Oder wird man da gleich vom Wal gefressen?
Ich glaube, Wale fressen Krill. Also das ist ja eher dieses Kleinzeug. Also naja gut, Orcas fressen auch Thunfische, aber ich glaube, menschenfressende Meeresgeschöpfe gibt es da nicht im Nordatlantik. Aber abgesehen davon, es ist halt arschkalt, das Wasser, und die Temperatur ist sehr konstant. Das heißt, du hast im Winter, sage ich jetzt einmal, 17 Grad und im Sommer hast halt dann 19 Grad. So in den Regionen spielt es sich ab.
Eher ungemütlich. Und
genau, genau. Und es gibt natürlich genug Leute, die das lieben und die regelmäßig schwimmen gehen. Und wir waren schon auch im Wasser. Also sagen wir so, ich war es öfteren mal im Wasser. Aber mein Captain ist da ein bisschen kälteempfindlich. Also der braucht eigentlich Whirlpool-Temperatur, dass er sich wohlfühlt. Und das hat es dann dort einfach nicht.
Also das kann ich aber sehr wohl verstehen. Also ich würde ja dann schnell Richtung Süden weiter segeln und dann wieder doch den Abbieger ins Mittelmeer nehmen.
Entweder ins Mittelmeer oder in die andere Richtung, in die Karibik.
Ja, das klingt einmal nach was. Aber Nordspanien mit was Atlantikstürmen, na gebitte.
Ja, das ist die atlantische Westwindlage, die dort vorherrscht. Und ja, die macht es eben kühl.
Das heißt was?
Das heißt, dass du eigentlich einen permanenten Westwind aus dem Norden hast, also so Nordwest, und der bringt eben kühleres Wetter und verbunden eben mit diesen konstanten Wassertemperaturen, hast du es im Sommer jetzt im Vergleich zu Südspanien eher kühl. Dafür sind die Winter wiederum relativ mild, weil ja das Wasser ausgleichend wirkt. Das heißt, du hast im Winter 17 Grad Wassertemperatur, hast du keine Kälte und keinen Frost in Nordspanien, sondern ja, eher mildere Winter.
Also es ist aber schon auch immer so ein bisschen grauslich dann.
Immer viel Wind, also sehr oft sehr viel Wind.
Ach, ich weiß nicht. Also Tourismuswerbung ist das keine für mich.
Ja, aber vielleicht Segelwerbung, oder? Ich meine, Segler lieben viel Wind. Das muss man schon einmal sagen.
Ja, wie gesagt, ich bin eher so der Tretboot Bier in den Händen Typ.
Okay, dann vielleicht doch Karibik.
Karibik klingt auf jeden Fall besser. Naja, aber was macht ihr jetzt? Also seglerisch interessant, okay. Was reizt dich jetzt am Nordatlantik?
Naja, wie gesagt, es ist die Küstenlinie wirklich spannend und was wir auch mögen, ist dort zu ankern, wo sonst keiner ist, also wirklich so einsame Buchten ansteuern und einsame Fischerhäfen. Und das macht einfach Spaß, in Regionen unterwegs zu sein, die jetzt nicht so touristisch überfüllt sind. Und dann kommt eben nur dazu, dass du manchmal also wirklich gute Winde hast und es ist, macht Spaß dann zu segeln. Also wir sind von Gijón gestartet bei perfektem Wind. Also wir haben, ich glaube, Windstärke 5 haben wir gehabt, also und wirklich viel Speed und da habe ich so viel Spaß gehabt. Also das war so einer meiner besten Momente als Steuerfrau. Und da kann ich mich wirklich noch gut daran erinnern, dass wir losgestartet und dann habe ich gesagt zum Captain, so, wir deaktivieren jetzt unseren Pierre und ich steuere bei Hand, weil das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Also da muss ich jetzt selbst persönlich am Steuer stehen.
So, und jetzt, ich spiele jetzt mal das Publikum. Wer zum Teufel ist Pierre?
Ja, das war der dritte Mann an Bord.
Ah, den gibt es auch noch. Von dem haben wir aber noch nichts gehört. Jetzt kommen die Geheimnisse ans Licht. Jetzt bin ich mal gespannt.
Na, Pierre ist unser Autopilot.
Und ihr habt einen Autopiloten?
Ja.
Den haben wir. Aber wenn ich sag so, dann dreht es halt den Motor auf, dann heißt das, es ist unseglerisch, aber der Autopilot?
Ja, das ist schon seglerisch, das darf schon sein beim Langfahrtsegeln. Also so hardcore, also gibt es natürlich auch, früher war das ja sowieso gang und gäbe und es gibt ja auch immer wieder Segler, die schwören aufs Handsteuern, aber es ist schon eher die Ausnahme und die Vorstellung, dass ich 3 Wochen über den Atlantik segle und rund um die Uhr am Ruder stehe, das schreckt mir dann doch eher ab. Also da siegt dann die Bequemlichkeit. Wir haben einen Raymarine Autopiloten und der heißt deswegen Pierre, weil das ist dann das, darüber werde ich noch ausführlich berichten, weil das wieder einmal eine Geschichte ist, welche Dinge an Bord zu Bruch gegangen sind oder den Geist aufgegeben haben. Und da gehört unser alter Autopilot dazu. Und dann mussten wir einen neuen besorgen und das war in Frankreich und da ist ein Pierre ins Spiel gekommen und nach dem ist dann der Autopilot benannt worden. Aber das ist eine andere Geschichte.
Achso, ich dachte, das Modell heißt Pierre. Nein, also das ist nein, eher so, der, nein, das ist der, euer Name.
Das ist der Kosename.
Ah, das ist der Kosename für den. Oh, ich verstehe. Okay. Was macht dieser Pierre? Also der steuert das Ruder oder wie funktioniert das?
Ja genau. Der ist an der Ruder, also der steuert die Ruderanlage.
Also bis vor 2 Minuten war ich echt der Meinung, ihr müsst permanent selber am Ruder stehen.
Das siehst du. Steuerfrau der Bildungspodcast.
Ein Wahnsinn, wir werden gerade Dinge klären. Ich habe mir gedacht, ah, das ist ja voll deppert, da muss einer immer schlafen, der andere muss am Ruder stehen und da muss ich abwechseln und da darf nie einer ausfallen. Ach, gibt es einen Autopiloten?
Das ist die Geheimwaffe.
Die Geheimwaffe der Autopiloten. Gibt es sonst noch irgendwelche automatischen Systeme an Bord, von denen ich vielleicht wissen sollte, um mein Bild so ein bisschen gerade zu rücken? Weiß ich nicht, so Teleportationsräume, falls man doch in meinem eigenen Bett schlafen möchte oder so.
Nein, aber das wäre doch eine coole Erfindung, oder? Teleportationsraum an Bord.
Ich hoffe so drauf, dass das bald einmal funktioniert. Das würde der Menschheit so viel Zeit und Geld ersparen und ja, so viel Lebenszeit, und die Klimakrise wäre gelöst, alles wäre auf einen Schlag gelöst. Das wäre super.
Ja, und ich meine, das gibt es jetzt eigentlich schon seit Star Trek, oder?
Ja, und das ist jetzt aus den 60ern. Genau. Also jetzt könnte man dann wirklich einmal... Jetzt
forscht man das schon seit 60 Jahren dran und immer noch nichts erreicht. Das gibt es ja nicht. Ja. Meine, hallo Techniker, ja, was
furchtbar.
Macht's hier?
Ja, was tun die eigentlich? So, aber zurück an die spanische Küste.
Ja, wo waren wir? Wir waren bei meinem Glücksmoment am...
Bei deinem Geschwindigkeitsrausch.
Ja. Also 7 Knoten Speed ist für unsere alte Stahl-Lady wirklich schon viel. Und also da werde ich dann ein Foto dir schicken, also das werden wir dann online stellen, wo ich also wirklich so strahlend am Ruder sitze. Also da sieht man meine Begeisterung am Steuer.
Also 7 Knoten sind umgerechnet, ich habe es gerade natürlich im Kopf jetzt gerade ausgerechnet, sind 12,9 km/h.
Das ist wahnsinnige Geschwindigkeit. Gut, abgesehen von unseren Speed-Rekorden, wir sind dann unter anderem an der Küste in so einem kleinen Fischerhafen gewesen, Puerto Cudillero, und der war wirklich winzig, da waren 5 Boote drin und damit war er eigentlich schon voll, und da war so eine Betonkehmauer und da durften wir anlegen und wir sind bei Hochwasser reingekommen. Also du hast nicht mehr so viel Gezeitenunterschiede wie im Ärmelkanal, du hast ca. 2 Meter, aber du musst halt schon aufpassen, wenn du bei Hochwasser festmachst, weil die Leinen sollen ausreichend lang sein, dass du, wenn das um 2 Meter dann der Wasserspiegel sinkt, dass du dann nicht irgendwie blöd an der Mauer hängst.
Ich stelle mir das gerade unglaublich lustig vor, wenn du das nicht bedenkst und möglichst festes Boot anzurst. Und dann das ganze Ding.
Ich könnte mir vorstellen, dass da unsere Klampen vorher ausreißen. Aber falls nicht, dann schaut es sicher sehr, sehr bescheuert aus, wenn die Österreicher da so an der Mauer hängen.
Ja, vor allem, da hast du. Was machst du dann? Holst du dann die Feuerwehr? Oder?
Na, also ganz ehrlich, ich würde sagen, wenn das Boot wirklich hängen würde, was ich mir jetzt schon mal nicht vorstellen kann, aber wäre es der Fall, dann würde ich halt ganz einfach wieder 6 Stunden warten und dann ist er wieder Hochwasser.
Ah ja, stimmt. Und so, und dabei die 6 Stunden lang zu tun, als wäre nichts passiert, als wäre das alles geplant gewesen. So. Ja, ich parke mein Boot immer so. Ja, na, das hängt doch gut. Es ist zum Rumpf auslüften, das ist ganz wichtig.
Eben, da rutscht der Staub auf die Seite und dann bin ich schneller beim Saugen.
Genau. Was, tust du Staubsauger an Bord?
Natürlich nicht.
Ja, seit dem Pier bin ich ein bisschen vorsichtig.
Nein, Staubsauger braucht man keinen an Bord. Einmal kurz mit dem Kübel durchspülen und alles ist sauber.
Ja, einfach warten, bis die große Welle kommt, oder?
Ja, du brauchst gar nicht lang warten in Nordspanien. Die kommt eh regelmäßig.
Praktisch, auch das Boot von innen gesäubert. Super.
Mhm. Und auch die Mannschaft gleich mit gesäubert.
Ja, perfekt. Alles. Ja, ich weiß ja nicht, ich habe es ja eh vorher schon erzählt, also ich habe ja gerade kein Badezimmer. Ich würde mir jetzt gerade so eine Riesenwelle wünschen, die mich mal säubert.
Ja, aber ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig im Bezirk Korneuburg, oder? So Riesenwellen zu finden.
Ich habe noch keine gefunden, nein.
Okay, das heißt, du stinkst munter weiter.
Ja, ich kann mich mittlerweile selbst riechen und das ist ein Zustand, den ich eigentlich gar nicht so gern mag. Aber ja, mein was so ist.
Okay, genug der Details. Ja, also jedenfalls waren wir da in diesem Fischerdorf und... Das war eben, weil du gefragt hast, was ist so das Besondere am Atlantiksegeln, unter anderem, dass wir kaum Österreicher treffen. Wir sind immer wieder Exoten und wir finden das eigentlich sehr lustig. Und in diesem Dorf hat uns dann auch ein Fischer gefragt, was das eigentlich für eine seltsame rot-weiß-rot gestreifte Flagge ist, aus welchem fremden Land wir denn kommen. Das haben wir sehr lustig gefunden.
Also der hat sich schon gedacht, oh, wie die Exoten. Und dann... Doch nur dieses
Bergvolk mit dieser Fußballschande. Aber ich glaube, der war kein Fußballer, weil...
Ach, sonst hätte er es gewusst. Ne?
Eher positiv reagiert. Genau, eben. Von dort ist es dann weitergegangen nach Ribadeo, das liegt am Ria del Eo, das ist ein Fluss und die Grenze zu Galizien. Und da haben wir einen Sturm abgewettert. Also abwettern heißt, man verkriecht sich in einer Bucht oder im Hafen und wartet, dass der Sturm vorüberzieht. Also da sind wir bei so ungefähr 7 Beaufort dann reingesegelt, weil es war schon ziemlich stürmisch. Und dann ist es die nächsten Tage.
Beaufort ist die Windstärke.
Beaufort ist die Windstärke. 7 Beaufort ist als stürmischer Wind kategorisiert.
Also 1 ist so ein Lüfterl und 7 ist dann schon, haltet einen Hut fest.
7 ist auf jeden Fall schon Hutfliegewetter und 8 ist dann Sturm. Mhm. Und da waren dann, glaube ich, so Windstärken um die 9 Beaufort angesagt. Da haben wir gesagt, okay, das muss jetzt nicht sein. Und wir waren eh schon mit Ölzeug und Mütze unterwegs. Also da war nichts mit Bikini. Und dann haben wir gesagt, nein, also Abenteuer in allen Ehren, aber bei 9 Beaufort, da warten wir lieber ein paar Tage. Und sind dann von dort aus weiter nach A Coruña gesegelt. Das war dann eben schon, wie gesagt, in Galizien. Und ja, da haben wir übrigens, das war auch sehr lustig, vor Ribadeo haben wir uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Fischerboot geliefert.
Okay, das musst du mir jetzt genauer erklären. Ihr habt ein Wettrennen mit einem Fischer geliefert.
Ja, also der Fischer war da mehr oder weniger unfreiwillig beteiligt, aber das war ein
Also ihr habt euch mal wieder aufgeführt wie die Verkehrsraudis.
Genau, wir sind vorbeigebrettert mit Wahnsinnsspeed. Nein, ich glaube, es waren 5 Knoten, die wir da unterwegs waren. Aber das war eigentlich auch das Problem, weil es war ein Schleppnetzfischer und der ist steuerbords parallel zu unserem Kurs gefahren. Und
also rechts von euch?
Ja, genau, rechts von uns. Und wir wollten aber unseren Kurs Richtung Steuerbord ändern. Das heißt, wir wollten eigentlich rechts abbiegen, um es in deiner Welt zu sagen. Und
ja, das ist schlecht. Auf der Autobahn würde man sowas eher nicht machen.
Rechts abbiegen?
Na schon, aber nicht auf der linken Spur.
Ja, ja, eh. Aber wir wollten eben vorbeifahren, weil es zurückfallen lassen und achtern vorbeifahren, also hinten in deiner Sprache, ist bei einem Schleppnetz ein bisschen ungünstig, weil die sind ja wirklich lang und du weißt auch nicht, wie weit die aufschwimmen und du wirst so ein Netz nicht um den Propeller gewickelt haben. Und deswegen haben wir eben beschlossen, wir überholen ihn. Und der Fischer, dem war das logischerweise ziemlich egal, der hat einfach natürlich seinen Kurs, ist ja gefahren und seine Geschwindigkeit auch nicht gedrosselt, warum sollte er auch? Und das Blöde war nur, der war so ungefähr mit 4,5 Knoten unterwegs und Christoph hat also wirklich schon die Segel optimal getrimmt. Also der ist schon mit der Vorschot in der Hand ist er gestanden und hat also wirklich das Maximum aus unserem Boot, aus dem Speed rausgeholt. Und dann haben wir 5 Knoten geschafft und entsprechend lang hat es gedauert, bis wir den Fischer überholt haben. Und Christoph ist ja so in Regatta-Modus ganz verbissen, hat er sich geduckt hinter der Sprayhut, hat in einer Hand das Steuerrad, in der anderen die Vorschot und hat immer wieder so rübergeschaut zu dem Fischer und der hat aber so getan, als würde er uns gar nicht wahrnehmen und ist seelenruhig pfeifend in seinem Boot gestanden und dann irgendwann nach mehreren Stunden, also es ist vielleicht eine kleine Übertreibung, aber aus dramaturgischen Gründen, nach mehreren Stunden haben wir es dann endlich geschafft und triumphierend hat dann der Captain das Ruder gelegt und dann sind wir vor dem Fischerboot gekreuzt und der hat uns ganz nett zugewinkt und hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, die armen österreichischen Segler, sie haben es geschafft.
Ihr wart ungefähr dann so 1 km/h schneller als der.
Ja, so ungefähr.
Ja, das stelle ich mir ein schönes Überholmanöver vor, vor allem wenn es mehrere Stunden dauert.
Ja, eben. Also es war vielleicht für Zuschauer, wäre es vielleicht ein bisschen langweilig gewesen, aber andererseits die Autorennen, wo man da stundenlang im Kreis fährt, ich finde die auch nicht spannend. Also ob es jetzt 5 Stunden Autos im Kreis fahren siehst oder 5 Stunden zuschaust, wie ein Segelboot einen Fischer überholt, beides gleich spannend, mindestens.
Mindestens, vor allem, wenn das alles in Fußgehgeschwindigkeit stattfindet.
Eben. Ja, da können die Zuschauer am Ufer entlang spazieren und das mitverfolgen, dieses Wahnsinnsspektakel.
Du hast jetzt 2 Begriffe gebraucht, da muss ich jetzt nachfragen. Der Captain hatte irgendwas in der Hand, das habe ich mir nicht gemerkt.
Wahrscheinlich die Vorschot. Also die, das ist,
ja, genau, was ist denn das?
Das ist die Leine, mit der das Vorsegel getrimmt wird.
Und das zweite war die Sprayhood. Lass mich raten, das ist wie beim Moped, so diese kleine Mini-Windschutzscheibe.
Ja, so was Ähnliches ist Wind- und Wasserschutz. Und das ist über dem Niedergang. Also der Niedergang ist der Bereich, wo man in den Salon runtergeht vom Cockpit. Und die meisten Boote haben mittlerweile Sprayhoods, die so also ein bisschen einen Schutz bieten dann. Die kannst auch wegklappen. Und mit so einem Niroster-Gestänge sind die befestigt. Und du kannst sie sogar runterzippen, wenn du längere Zeit das Boot verlässt. Oder du kannst das wegklappen. Also das ist ganz praktisch.
Ah, also ein Cabrio quasi.
Mhm, ja. Unser Boot ist sowieso Cabrio, weil die meiste Zeit befinden wir uns ja im Freien. Also wir haben ja eigentlich sehr wenig Schutz. Also unser Cockpit ist ganz offen.
Ja, wie gesagt, also Kroatien wäre mir persönlich ja lieber, aber gut, müsst ihr wissen, was ihr macht. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt, ich segel da so rum und auf einmal taucht da von mir so ein Fischerboot auf. Gibt es da so Verkehrsregeln? Oder wie man dem ausweicht?
Ja, die gibt es wirklich und es gibt Ausweichregeln, heißt es. Also es gibt bei der Schifffahrt keine Vorfahrt in dem Sinn, sondern es gibt Ausweichregeln. Das heißt, einer hat Kurshaltepflicht und einer hat Ausweichpflicht. Und da gibt es eben mehrere Regeln. Bei den Fischern ist es eben so, wenn die gerade bei der Arbeit sind, dann haben die Vorrang.
Weil der hat ja Netze und Leinen draußen und der tut sich ein bisschen schwer.
Ja, weil in erster Linie geht es eigentlich immer um die Manövrierfähigkeit. Das heißt, je leichter zu manövrieren, der leichter zu manövrieren ist, muss in den meisten Fällen ausweichen.
Also wenn ich mit meinem Jet-Ski daherkomme, muss ich eher ausweichen als, weiß ich nicht, der Öltanker.
Also hast sowieso als Jet-Skifahrer hast das leicht, weil du musst immer ausweichen. Das kannst du gleich mal merken, ja, falls du das nächste Mal wieder mit deinen eigenen Jet-Ski unterwegs bist.
Ja,
Asturien immer ausweichen.
Gut.
Ja, und Segelboote haben Vorrang vor Motor. Booten, weil eben Motorboote leichter ausweichen können.
Macht Sinn.
Und wenn ein Segelboot nicht unter Segel fährt, sondern eben mit Motorkraft, dann gilt es als Motorboot.
Aha, okay. Aber das heißt, wenn du unter Segeln fährst und auf einmal bist du auf Kollisionskurs mit einem Riesentanker, muss eigentlich der Tanker ausweichen.
Stimmt.
Passiert das in der Praxis auch?
Also ich würde es nicht drauf ankommen lassen, weil natürlich der Tanker, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass der Tanker wirklich so manövrierfähig ist. Also in dem Fall ist ja die Yacht definitiv wendiger. Aber grundsätzlich hätten wir Vorrang. Aber jeder Segler mit klarem Verstand wird, wenn er auf Kollisionskurs mit einem Tanker ist, nicht auf sein Kurshalterecht bestehen, sondern ausweichen.
Ja, vor allem, es bringt wenig, wenn du dann vorne am Bug stehst und schreist, aus dem Weg!
Eben, also er wird die weder sehen noch hören, er wird die wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen und er wird die wahrscheinlich auch nicht dann wahrnehmen, wenn er dich schon versenkt hat.
Also, ja, stimmt, die hören maximal so ein kleines Klong wahrscheinlich und dann war es das.
Genau, denken Sie wieder mal so ein Delfin, den ich da erwischt habe.
Oh, die armen Delfine. Also das ist auch so ein bisschen eine wagelte Geschichte, diese Ausweichpflicht. Nein, Kurshalte.
Ja, Kurshalte, Recht und Ausweichpflicht.
Ah, genau, okay.
Ja, ja. Also wie gesagt, man muss nicht drauf bestehen. Es ist dann vielleicht eine Frage der Intelligenz. Und wie wir ja wissen, der Klügere gibt nach, oder?
Ja, aber dann regieren die Dummen die Welt.
Oder eben die Stärkeren, in dem Fall der Tanker.
Ja, eben. Also das ist, ja, also es wirkt so ein bisschen wie im Straßenverkehr auch. So, kann man machen, muss man nicht. Und ein bisschen Hirn einschalten schaut nicht. Ja, wenn jetzt zwei so gleich starke aufeinander zurasen, also zwei so Segeljachten, wie ihr seid, was passiert dann?
Ja,
dann muss man irgendwie so, warte, ich weiß, was man machen muss. Dann muss einer seine Leuchtpistole abschießen, um dem anderen zu signalisieren, dass er sicher nicht ausweicht.
Das Recht des Stärkeren, das ist Seekrieg. Seekrieg, auf Österreichisch.
Genau, so einen schönen Rammsporn vorne dran, nur ans Boot und dann geht's schon.
Ja, vielleicht mit so einer Meerjungfrau vorne drauf.
Ja, mit so einer Meerjungfrau. Oder wie es bei Asterix und Obelix oft ist, mit so einem Fuß.
Ja, ich sehe schon, wir werden die Ausweichregeln neu definieren.
Ja, vor allem, wir werden Rammsporne verkaufen. Ich sehe das schon. Mhm,
Vielleicht wäre das einmal ein Geschäftsmodell.
Ja, also besser als Podcasten und Journalismus fix.
Na gut, wir können das ja dann hinterher noch ein bisschen ausarbeiten.
Liebe Hörer, das diskutieren wir dann aus. Also jetzt geht es um Segeln.
Genau, wir werden euch das dann, wenn es soweit ist, präsentieren in einer Podcast-Folge.
Ja, Kataloge. Unser Produkt. Genau, Kataloge schicken wir auf Anfrage gerne zu.
Ja, aber es gibt, wie gesagt, beim Segeln gibt es dann auch, ich glaube, es gibt 34 Ausweichregeln. Ich kenne sie nicht alle.
Spannend, bitte, ich will jetzt jede einzelne hören.
Ich sage da mal die Grundregel, die heißt Le vor Luf.
Das hat irgendwas mit Windrichtungen zu tun, gell?
Ja, weil Le ist windabgewandt und Luf windzugewandte Seite. Und wenn zwei Segelfahrzeuge den Wind von derselben Seite haben, dann muss das Fahrzeug ausweichen, also das Luftwertige, also das praktisch auf der windzugewandten Seite fährt. Also wenn du dir vorstellst, machen wir das einmal in deiner Sprache.
Bitte, also ganz einfach für Dreijährige.
Es fahren zwei Boote und die fahren so schräg aufeinander zu,
ja,
so in einem spitzen Winkel. Und beide haben den Wind von der rechten Seite, wie der Peter jetzt sagen würde.
Ja.
Ja. Dann ist eines von diesen beiden Booten, die den Wind von der rechten Seite haben, dem Wind näher zugewandt als das andere.
Ja.
Weil der Wind... Ja, kann
man das ungefähr vorstellen.
Genau.
Ja.
Genau. Und dieses muss ausweichen.
Weil es mehr Wind im Segeln hat und deshalb manövrierfähiger ist.
Das ist wahrscheinlich, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund dafür ist.
Okay.
Ja, aber auf jeden Fall heißt es eben Le vor Luf und so kann man sich das leicht merken.
Und das ist an jedem klar, also wenn die da aufeinander zukommen, da weiß jeder dann, was zu tun ist. Oder muss man da immer so ein bisschen schauen und hoffen, dass der andere das auch kapiert?
Ja, man weiß ja nicht, wie gegenwärtig der andere noch sein Wissen aus der Segelschule hat, beziehungsweise wie viel Erfahrung der hat oder intelligent der andere ist. Ich meine, es sind ja nicht nur intelligente Menschen unterwegs auf der Welt.
Vielleicht ist der ja wirklich so ein Fetzendepperter. Wie war das? Ein Fetzendepperter?
Quallenschwarmangler.
Ja, so ein Quallenschwarmangler, ein Fetzendepperter, naja, dann hast du ein Problem. Ne?
Eben. Also man sollte das immer im Auge haben, was tut der andere. Und im schlimmsten Fall bleibt einem dann eh nichts anderes mehr über, dann macht man das Manöver des letzten Augenblicks.
Das heißt wirklich so?
Ja, das heißt so.
Und das ist, warte, lass mich raten, das besteht aus Beten oder was macht man dann, das Manöver des letzten Augenblicks? Das ging irgendwie so mit, ja, mach deinen Frieden.
Das Manöver des letzten Augenblicks ist, dass du eben den Kurs deines Bootes möglichst so schnell änderst, dass du die Kollision vermeidest, also zum Beispiel Wende fährst.
Und das klingt aber eher so nach dem Prinzip Hoffnung, oder?
Ja, je nachdem eben, wie erfahren du bist und wie gut du dein Boot unter Kontrolle hast. Also die einen haben es drauf und die anderen segeln vielleicht mit mehr Hoffnung als Verstand. Das kann durchaus sein.
Wie oft musstest du das Manöver des letzten Augenblicks schon anwenden?
Wir haben das wirklich einmal schon angewandt. Es war jetzt kein klassisches Manöver des letzten Augenblicks, aber wir haben wirklich sind einmal schon radikal eine Wende gefahren, die eigentlich so nicht geplant war, weil wir das immer in Griechenland haben wir einen Anlegeplatz gesucht auf Korfu. Und haben uns im Hafenhandbuch den Hafen angesehen. Und das war dann nicht ganz klar ersichtlich, wo die Einfahrt ist. Und während wir noch so in das Buch geschaut haben und überlegt haben, sind wir da jetzt richtig, haben wir es auf einmal hinter uns tuten gehört. Und da ist eine große Fähre gekommen, weil wir sind gerade entlang des Fährhafens oder auf den Fährhafen zugefahren. Und jetzt könnte man natürlich sagen, auch hier haben wir Vorrang gegenüber einer Fähre, aber lass es drauf ankommen und schau mal, wie der Kapitän der Fähre reagiert, wenn vor ihm so ein Boot mit blöden Österreichern herumkreuzt.
Also das ist dem wahrscheinlich wurscht, ne?
Eben, wir sind eine Wende gefahren und sind schleunigst, haben den Kurs korrigiert.
Ich finde es auf jeden Fall schön, dass ihr nicht von einer Fähre versenkt wurdet, weil sonst könnte man da jetzt nicht lustig podcasten.
Eben. Und das war ja nur so am Anfang unserer Segelerfahrung. Stell dir vor, dann hätte man nie die Chance gehabt, nur ein bisschen mehr zu lernen. Das wäre es dann gewesen.
Na, ich finde, es ist auch ein wunderschönes Schlusswort. Also schön, dass ihr noch lebt und nicht von der Fähre platt gemacht wurdet. Ich finde das großartig.
Ja, danke. Ja. Freut mich, dass du da so mit uns mitlebst.
Und zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt. Und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Aber zuerst zur Auflösung aus Episode 6. Da hat uns die Uli die Geschichte der Carol A. Deering erzählt. Das ist ein Frachtschiff, das 1921 auf Grund gelaufen ist. Von der Besatzung fehlte jede Spur. Ganze 5 US-Behörden untersuchten das Schiff und ja, es gab dann sehr viele Erklärungen, was passiert sein könnte. Wirbelstürme, Piraterie oder sogar ein kommunistisches Komplott, Schmuggler und eine Meuterei. Das kam alles als mögliche Ursache für das Unglück in Betracht. Am wahrscheinlichsten gilt tatsächlich die Meuterei-Geschichte, denn es gab einen bekannten Konflikt zwischen dem Kapitän und dem ersten Offizier. Und dann kam noch die Tatsache dazu, dass in der Kajüte des Kapitäns Stiefel gefunden wurden, die ihm aber nicht gehört haben. Daher gilt so die Theorie, dass es gut möglich ist, dass die Crew den Kapitän umgebracht hat. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung ist das Schiff möglicherweise auf eine Sandbank aufgelaufen und dann haben die Meuterer versucht, sich mit den Rettungsbooten möglichst schnell aus dem Staub zu machen und sind dabei selber untergegangen. Die Geschichte mit dem kommunistischen Komplott oder dass das gar Piraten waren, naja, die gilt als eher unwahrscheinlich, denn die Carol A. Deering hatte eine eher unattraktive Fracht geladen, die war nämlich voll mit Kohle, also für Plünderer eher so unspannend. Aber jetzt präsentiert euch die Uli eine weitere arge Geschichte aus den Tiefen des Meeres. Uli, bitte.
Auf dem Meeresgrund vor der Pazifikküste Alaskas wurde eine mysteriöse goldene Kugel entdeckt, bei der es sich möglicherweise um das Ei eines unbekannten Meeresbewohners handelt. Das glatte Objekt mit einem faszinierenden Loch in der Mitte wurde von einem ferngesteuerten U-Boot in einer Tiefe von etwa 2 Meilen entdeckt. US-Wissenschaftler vermuten, dass es sich um ein geschlüpftes Ei oder einen Meeresschwamm handeln könnte. Die Forscher führen derzeit Tests und eine DNA-Analyse durch, um herauszufinden, worum es sich bei dem Objekt handelt, das sich laut der Behörde wie Hautgewebe anfühlt. Ein ferngesteuerter Arm wurde eingesetzt, um das Ei zu kitzeln, das eine zarte Haut ähnliche Textur aufwies. Anschließend wurde es sanft in ein Rohr gesaugt, um es in einem Labor zu untersuchen.
Das klingt alles ziemlich weirdly sexuell, aber okay. Ja, stimmt denn die Geschichte? Hat man da ein eigenartiges goldenes Ei am Meeresgrund gefunden? Mehr dazu gibt es in der nächsten Episode. Ja, und das war sie, die 7. Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an Bettina, die diesen Podcast unterstützt. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von Uli in ihrem Meerjungfrauenkostüm, oder wie war das?
Genau, Uli mit Fischschwanz.
Okay, da sind wir alle sehr gespannt drauf und ich bin gerade froh, dass ich dann nicht mit drauf bin auf diesen Bildern. Besonders freuen wir uns über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf hoher See berichten möchtet, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram unter @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com. Uli, noch irgendwelche letzten Worte?
Ihr könntet vielleicht auch euch mal meinen Blog anschauen, www.seeling-mahananda.at, weil da gibt es nicht nur die Fischschwanzfotos, sondern auch noch andere, auch von dem Fischer zum Beispiel, mit dem wir uns da dieses waghalsige Rennen geliefert haben, und noch viele andere Geschichten gibt es da auch dazu.
Und ich möchte euch an dieser Stelle noch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen. Wie der Name schon sagt, hat der wenig mit Reisen und Segeln zu tun, sondern es handelt sich um einen True Crime Podcast und der beschäftigt sich hauptsächlich mit Fällen aus Österreich. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Da braucht ihr aber schon starke Nerven, denn es geht ganz schön blutig zu. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast, erscheint auf Spotify, Apple, Amazon, Pandora, Google Podcasts, Odyssey, Deezer, Overcast, Pocketcasts, Player FM, Radio Public und auch auf YouTube, wo ihr euch den Podcast anschauen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören, Bussi und Baba, und mögen eure Manöver des letzten Augenblicks immer gelingen.
Und ich schicke an alle Meerjungfrauen und an alle Meereskönige ein Ahoi. Aber sag einmal, wenn du jetzt forderst von mir, warte, du forderst ja eigentlich jetzt von mir ein Foto mit Fischschwanz, dann musst du unbedingt ein Foto als König Triton mir schicken. So mit Dreizack und so. Na geh, König Peter Triton mit Dreizack, das hätte ich schon gern.